Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Im Sommer 1990, als sich die DDR auflöst, ändert sich die Sicht auf die DDR-Literatur. Solange das SED-Regime noch intakt war, dominierte auch in Westdeutschland die Neugier auf die Tabubrüche, mit denen Schriftstellerinnen und Schriftsteller die Grenzen des offiziell Erlaubten durchbrachen. 1990 sind der freien Meinungsäußerung keine Grenzen mehr gesetzt. Die Literatur verliert ihre bisherige politische Funktion. Und mit der Auflösung des Staates stellt sich in Ost und West die Frage, was war eigentlich DDR-Literatur? Wodurch zeichnete sie sich aus? Welchen bleibenden Wert würde sie haben? In den Feuilletons der großen westdeutschen Zeitungen und Zeitschriften nimmt diese Debatte bereits pharisäerhafte Züge an. Der RIAS, der Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlins, veranstaltete im Sommer 1990 Diskussionen mit Literaten aus Ost und West. In der folgenden halben Stunde hören Sie die Ausschnitte einer Veranstaltung in der Ostberliner Akademie der Künste. Mit dabei waren Christa Wolf, Jurek Becker und Peter Schneider. Gesprächsleiter war Professor Wolfgang Emmerich, Literaturwissenschaftler von der Universität Bremen und Spezialist für DDR-Literatur.
Von Hans Magnus Enzensberger gibt es ein Gedichtband aus dem Jahr 1980 unter dem Titel »Die Furie des Verschwindens«. Vom Autor damals gemünzt auf die Erfahrung von Menschen in der Bundesrepublik, das Scheitern der Utopien, das Scheitern der Linken aus der 68er-Bewegung, Geschichte im Stillstand, Erfahrung tendenzieller Wirkungslosigkeit von kultureller Produktion, kurz Post-Histoire-Stimmung. Das ist, grob gesprochen, was Enzensbergers Furie des Verschwindens vor 10 Jahren meinte. Heute, denke ich, geht die Furie des Verschwindens in der DDR um, und zwar massiv. Vieles verschwindet, dessen nicht mehr vorhanden sein, nur relativ wenige bedauern werden. Der Staatssicherheitsdienst, der SED-Funktionärsapparat, Zeitungen, die kaum einer lesen wollte und die Mark der DDR vielleicht auch, die durch die Einführung echten Geldes abgelöst wurde, wie bei uns Witzbolde formuliert haben. Es scheint aber noch anderes und mehr zu verschwinden in diesen Monaten, um das es vielleicht sehr schade ist, nämlich weite Teile der in der DDR gemachten, gelebten und gebrauchten Kultur. Und dazu gehört auch die Literatur. Ich denke, die DDR-Literatur ist zurzeit in zweierlei Weise von der Furie des Verschwindens bedroht. Zum einen ökonomisch-institutionell. Der Markt, der kapitalistische, tritt als der große Gleichmacher auf. DDR-Verlage stellen lange geplante Projekte ein, kündigen Autorenverträge oder die Autoren kündigen. Den Verlagen droht teilweise der Konkurs. Man soll freilich auch nicht übersehen, dass andererseits auf der anderen Seite neue Verlage entstehen aus der freien Initiative von Einzelnen und Gruppen. In den Schaufenstern mancher Buchhandlungen, ich kenne das eher aus der Rostocker Gegend, liegen jetzt Goldmann und Heine Taschenbücher, Uta Danella, Konsalik, Simmel und so weiter. DDR-Autoren, selbst renommierte, müssen um ihr Auskommen fürchten. Der Schriftstellerverband und sein neu gewählter Vorsitzender Rainer Kirsch haben diese Not, diese Gefahr ja auch lebhaft beschworen. Ob diese Normalisierung im Sinne unseres westlichen Kapitalismus nur Verlust bedeutet, sei erst einmal dahingestellt. Ein zweiter Aspekt des möglichen Verschwindens von DDR-Literatur. Daran wird auf komplexere und teilweise auch infame Art gearbeitet, nämlich durch manche Medien, speziell die Feuilletons einiger großer Zeitungen der Bundesrepublik. Das geschieht grob gesprochen auf zweierlei Weise. Erstens wird behauptet, auch die kritische, subversiv aufklärende DDR-Literatur habe nun ihre Rolle ausgespielt, weil Ersatzöffentlichkeit im Gewand der Literatur nun nicht mehr gebraucht werde. Schließlich gäbe es ja ordentliche Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen und so weiter, die einen gut informierten, und das stimmt ja wohl auch. Zweitens wird gerade den führenden Autorinnen und Autoren der DDR, also Heiner Müller, Christa Wolf, Stefan Heim, Christoph Hein und manchen anderen, die politische, moralische und am Ende auch die ästhetische Glaubwürdigkeit abgesprochen. Die Feuilletons, von denen ich sprach, sagen, selbst die besseren Autoren seien am Ende unverbesserliche Utopisten, Sozialismusträumer, Volksverächter und obendrein mit einer autoritären Charakterstruktur ausgestattet. Das sind gravierende Vorwürfe, die am Ende tatsächlich auf eine Abschaffung eines großen, bislang hochgeschätzten Teils der DDR-Literatur hinauslaufen, auf, wie Wolfram Schütte vor einigen Tagen gesagt hat, umstandslose Entsorgung der DDR-Literatur. Eins stimmt gewiss, das absehbare Ende der DDR als Staat macht auch 40 Jahre DDR-Literatur ziemlich plötzlich und unvermutet historisch. Und damit ist auch die Aufgabe gestellt, historische Erinnerung, Kartografie der DDR-Literatur im Kontext der deutschsprachigen Literatur, Cognitive Mapping, wie ein amerikanischer Kollege Frederick Jameson das einmal genannt hat, Cognitive Mapping dessen, was DDR-Literatur in 40 Jahren im Verhältnis zur westdeutschen und sonstigen deutschsprachigen Literatur gewesen ist.
Jurek Becker hatte als DDR-Schriftsteller seit 1977 mit staatlicher Genehmigung in der Bundesrepublik gelebt.
Für meine Begriffe ist alle DDR-Literatur unter dem Eindruck von Zensur entstanden. Sowohl die verbotene wie auch die erlaubte. Und alle erlaubte Literatur musste mit dem Geruch leben, erlaubt zu sein. Es sind Autoren mit Ambitionen gewesen, die absolut nichts mit dem Zensor zu tun hatten. Sie wären nie kollidiert mit ihm. Ihre Angelegenheiten waren nicht solche, um die eine Zensur sich kümmerte. Aber sie waren in der fatalen Situation der Person, die von A nach B gehen will, zu der jemand kommt und ihr befiehlt, geh von A nach B. Und dann wird niemand mehr dieser Person glauben, dass sie sowieso von A nach B gehen wollte. Ein schreckliches Problem, mit dem DDR-Literatur leben musste. Und, weswegen ich das erwähne, die Zensur hat Literatur künstlich politisiert. Auch solche, die eigentlich von Anfang an in eine andere Richtung gehen wollte.
Peter Schneider, der Westberliner Alt-68er Schriftsteller, Autor des Romans Mauerspringer, warnte vor einer anmaßenden Haltung gegenüber der DDR-Literatur und der DDR-Geschichte.
Es kann doch nicht darum gehen, dass wir hier zu Gericht sitzen, also wer ist gut und wer ist schlecht, wer ist wert, in 50 Jahren noch gelesen zu werden. Das ist doch vollkommen albern. Etwas anderes ist doch wirklich wichtig. Christa Wolf hat neulich mal in einer Diskussion gesagt, ein Satz, der mir sehr gut gefällt, einfach weil er ihr eigentlich so rausrutschte. 40 Jahre kann man nicht so einfach wegschmeißen. Mir gefällt der Satz deswegen, weil er klar macht, es geht nicht darum, das, was jetzt passiert in der Bundesrepublik, die Erfahrung zu bewerten. Also ihr seid eigentlich die Versager, ihr seid die Verlierer, ihr habt alles falsch gemacht und wir sind die Sieger. Es geht überhaupt nicht um irgendeine Bewertung von Erfahrung, sondern selbst wenn das nur negative Erfahrungen gewesen wären, was natürlich Blödsinn ist, selbst dann wären es die Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Und aus denen werden die DDR-Literaten weiter schöpfen. Wir haben diese Erfahrung nicht gemacht. Und das wird übrig bleiben, meiner Meinung nach, von der DDR-Literatur. Dieses Leben, was man jetzt hinter sich hat, das kann man in der Tat nicht wegschmeißen.
Die Antwort von Christa Wolf.
Ja, Frau Wolf. Ja, ich möchte auch etwas dazu sagen. Ich glaube, dass das, was wir erfahren haben, eine wesentliche Erfahrung gewesen ist. Das ist, was du ja auch eben meintest. Und eine Erfahrung, die auch wesentlich bleibt. Es ist natürlich jetzt eine Zeit, in der alles, was in der DDR gelebt und erfahren wurde, negiert wird und sozusagen weggeworfen werden soll. Und es wird sehr viel dazu getan, und zwar von innen und von außen. Ich weiß nicht, ob Sie es auch so beobachten wie ich, dass in der DDR neben anderen Prozessen auch ein starker selbstzerstörerischer Prozess im Gang ist, der also schnell wegwirft, ohne noch mal hinzugucken, ob alles davon wirklich Wegwerfware ist oder gewesen ist. Und von außen natürlich, da gibt es mehrere Prozesse. Einer von denen ist der Sieger, von denen du, Peter, eben gesprochen hast. Die kommen und sagen, nun guckt mal schön her, wir haben gesiegt, ihr habt verloren und jetzt richtet euch mal nach uns. Aber das ist ein Prozess, der wahrscheinlich besonders in der Wirtschaft und so weiter vor sich geht. Was jetzt die Literatur betrifft und die Literatur, ist dieser Prozess in den Medien vorhanden. Ich habe ihn von Kollegen eigentlich noch nicht erfahren. Ich weiß es nicht, ich kenne natürlich nicht alles, aber da habe ich noch nicht erfahren. Sondern da geht es eigentlich doch mehr darum, dass man sich sowieso auf einer gleichen Ebene weiß. Man weiß schon ungefähr, wer ein einigermaßen guter Autor ist und wer nicht und wer einigermaßen bestimmten Dingen standhält und wer nicht. Ich meine jetzt nicht dem Prozess des Veraltens von Literatur. Dazu kann ich auch nichts sagen. Aber das eine ist ganz sicher, dass das, was wir erlebt haben und wenn wir es wirklich weiterhin ehrlich und unseren Erfahrungen entsprechend und authentisch versuchen aufzuarbeiten, es könnte etwas sein, ich weiß es heute sicher noch nicht, es könnte etwas sein, wonach in ein paar Jahren auch Menschen wieder fragen werden. Also solche, die hier in der DDR leben, möglicherweise die dann noch in der nicht mehr vorhandenen DDR leben, vielleicht auch solche in anderen Ländern, denn auch bis jetzt ist es ja so gewesen, dass ein Teil der DDR-Literatur nicht nur Fragen offenbar gestellt hat, die nur DDR-Leser interessiert haben.
Herr Becker.
Christa Wolf sieht ein Stück Selbstzerstörung, das zurzeit in der DDR sein Unwesen treibt. Ich sehe das auch. Es wäre eine Katastrophe, wenn die DDR sozusagen en bloc mit allem, was ihr Wesen ausmacht, untergeht. Und man muss sich dagegen stemmen. Aber man muss sich auch gegen etwas anderes stemmen. Ich beobachte auch, dass für manche 40 Jahre DDR heute schon, 3 Wochen danach, ein Gegenstand von Nostalgie sind, von Verklärung. Auch dagegen hat man sich zu stemmen. Und wenn von der Literatur über diese Zeit die Rede ist, dann ist auch das Handlangerische in dieser Literatur aufzudecken. Und auch darüber muss geredet werden. Für mich spielt es zum Beispiel in meinem Verhältnis zur DDR eine gravierende Rolle heute, dass solange ich lebe, Sozialismus wahrscheinlich keine Chance hat, sich zu erholen. Das betrübt mich nicht, das macht mich krank. Das detscht meine Existenz auf eine solche Weise, dass ich nahezu keinen anderen Rat weiß, als mich davon abzuwenden. Eine schreckliche Erfahrung, die ich damit mache. Und ich fürchte, dass wenn man dieser Verklärung nachgibt, ein größerer Schaden entsteht, als wenn man dem Umstand Rechnung trägt, dass die eine Art von lang anhaltender Ungerechtigkeit ganz notgedrungen, wenn sie beendet ist, eine andere Art von Ungerechtigkeit zur Folge hat.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch meine Meinung.
Das ist schon ein Stichwort für. Ich habe einfach ein paar Fragen auch an die Kollegen aus der DDR. Und zwar finde ich es gerade heute eine Gelegenheit, darüber zu sprechen, ohne diese Beckmesserei. Also das ist ja ekelhaft, wie jetzt in den Feuilletons bei uns Leute, die nie was riskiert haben, gerade den mutigen Schriftstellern in der DDR eben vorwerfen, sie hätten nie was riskiert. Das ist eine ekelhafte Angelegenheit. Das hat ja übrigens mit Literaturkritik überhaupt nichts zu tun. Das sind moralische Demontagen, die da passieren. Aber gerade weil das so ist, finde ich, sollte man dazu Stellung nehmen. Oder ich möchte einfach Auskünfte. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, ich habe manchmal in Texten, die ich gelesen habe, von DDR-Schriftstellern, zum Beispiel auch von Christa Wolf, oft nicht unterscheiden können, was ist da Poetisierung und was ist Umgehung der Zensur. Ich nehme an, das können Sie selber im Ernstfall nicht immer sagen.
Ich habe meine Bücher immer so geschrieben, dass ich davon ausgehe, dass sie nicht gedruckt werden. Und insofern gibt es da keine innere Zensur. Wenn ich eine Sache schreibe, dann gehe ich davon aus, zum Beispiel diese Erzählungen, die in den gesammelten Erzählungen später erschienen, dass sie nicht gedruckt werden. Sie wurden dann auch nicht gedruckt, sondern erst einige Jahre später. Und insofern glaube ich, sagen zu können, gut, was dir nicht gefällt, Peter, an Poetisierung bei mir oder so, das mag ja sein, aber ich bin mir jedenfalls nicht bewusst, dass das zusammenhängt mit einer Umgehung von Zensur oder dass auch die die Wahl von bestimmten Themen damit
zusammenhängt. Wäre es denn normal? Also ich finde es völlig normal. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn es eine Zensur gibt, dass ich, ja, ich muss eine Wahl treffen, ob ich die herausfordern will oder ob es mir in diesem Detail nicht so wichtig ist. Außerdem ist es ja erwiesen, dass Umgehung von Zensuren zu großartigen Literaturen geführt hat. Das ist eine historische Tatsache.
Das ist wieder was anderes. Aber sieh mal, ich habe zum Beispiel einmal eine Wahl treffen müssen. Das war die folgende. Die Vorlesung zur Cassandra waren 66 Zeilen zu dem Zeitpunkt nicht druckbar, weil sie nämlich das meiste davon darauf hinausliefen, dass ich sagte, wir müssen damit anfangen, das heißt wir, das sogenannte sozialistische Lager, muss damit anfangen mit Abrüstung. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die anderen damit anfangen. Das nun ausgeführt, weil will ich nicht weiter tun. Das war also zur damaligen Zeit nicht druckbar und man hat mich vor die Wahl gestellt, entweder diese Zeilen zu streichen oder aber das Buch, diese ganzen Vorlesungen nicht bringen zu können. Nun habe ich also Folge. Erstens waren sie in Westdeutschland erschienen, also auch in der DDR vorhanden. Sie liefen nämlich oben auf abgeschriebenen Handzetteln. Zweitens habe ich darauf bestanden, das mag dir sehr gering erscheinen, aber es war ein Novum in der DDR-Literatur, dass die gestrichenen Stellen markiert wurden durch eckige Klammern und Pünktchen. Woraufhin natürlich die findigen DDR-Leser sich diese Inhalte der Klammern sehr wohl zu beschaffen wussten. Und drittens habe ich immer, wenn ich Lesungen gemacht habe, eben genau diese Stellen gelesen. Das war so eine Entscheidung. Aber es war nicht eine Entscheidung im Vorfeld, also schreibst du das jetzt oder nicht? Und natürlich haben wir darüber alle sehr oft nachgedacht, das ist doch ganz klar. Und mir ist immer ganz bewusst gewesen, wenn du das erst in dich reinlässt, dann bist du als Autorin erledigt. Das ist doch wirklich wahr. Also ich meine, es gibt alle möglichen Arten von Selbstzensur, das weiß jeder Autor, die auch mit persönlichen Dingen zu tun haben. So. Aber wenn man jetzt in sich reinlässt, diese Bewertung, diese Wertmaßstäbe, die einem da aufgezwungen werden sollen, dann ist natürlich jede Art von Spontanität weg. Und ohne Spontanität kannst du keine Zeile schreiben.
Ich möchte noch mal auf die Bemerkung zurückkommen, die ich vorhin gemacht habe. Das einzige Spezifikum weit und breit, das ich der DDR-Literatur als Ganzes beizumessen bereit bin, ist die Reaktion auf Zensur. Wenn Christa Wolf sagt, ich bin davon, bei allen Büchern, die ich geschrieben habe, davon ausgegangen, dass sie nicht gedruckt werden, ja, ist das denn keine Reaktion auf die Existenz von Literatur? Glaubst denn du nicht, dass eine solche Haltung, nicht nur bei dir, andere mögen auch davon ausgegangen sein, ihren Büchern vielleicht einen bestimmten Ton gibt. Den Büchern vielleicht und auch den anderen, die davon ausgehen, dass ihre Bücher gedruckt werden, bei denen ist es sichtbarer. Das gibt natürlich auch den Büchern einen bestimmten Ton. Ich kann mich mitunter, und jetzt spreche ich nicht über Christa Wolf, des Eindrucks nicht erwehren, dass Bücher, die in der DDR verboten wurden, und das sind viele Bücher, die ich sehr schätze, nicht den hohen Ton, sondern einen lauten Ton haben. Einen aggressiven, einen herausfordernden Ton. Das halte ich für eine Art von Bestimmung. Da ist was passiert. Da sehe ich eine gewisse Gemeinsamkeit, die nicht unbedingt beim spezifischen Talent eines Autors liegt, sondern das ist der Einfluss einer Umgebung, der dieser Autor ausgesetzt gewesen ist.
Darf ich dir mal was fragen? Du kennst nun beide Systeme und beide lange genug, um das an dir selbst ausprobiert zu haben. Hast du den Eindruck, wenn du jetzt schreibst, in West-Berlin, für westliche Leser, westdeutsche Verlage und so weiter, bist du völlig frei von jedem Eindruck von Anspruch, der an dich gestellt wird? Also sagen wir mal, du hast von selbst genannt den Markt. Aber was es auch immer sei, wie erlebst du das jetzt?
Das ist eine außerordentlich berechtigte Frage. Wir sprachen hier über DDR-Literatur vor allem. Wenn wir über westdeutsche Literatur reden, würde ich ja niemals behaupten, dass da nicht sogenannte gemeinsame Drucke, denen die Autoren ausgesetzt sind, folgenlos für ihre Texte bleiben. So wie ich sage, die Ansprüche der Institution Zensur schlagen sich auf die oder jene Weise in den hier geschriebenen Texten wieder, stehe ich nicht ich würde niemals leugnen, dass sich Ansprüche des Marktes, die Verkäuflichkeit von Büchern, auch in den Texten, in den allermeisten Texten, die in der Bundesrepublik oder im Westen generell erscheinen, sichtbar machen. So wie möglicherweise hier den Autoren etwas Heilsbringerisches oder Aufklärerisches anhaftet, haftet den allermeisten Autoren im Westen etwas Geschäftsmäßiges an. Ich würde das niemals leugnen wollen. Literatur ist im Westen in ganz anderem Maße ein Erwerbszweig als hier. Und diesen Ansprüchen wird entweder gefolgt oder ein Autor geht das Risiko seines ökonomischen Selbstmords ein.
Peter Schneider.
Ich wollte nur, Jürg, zu dir was sagen. Da spricht ein bisschen diese Sache heraus, die ich immer wieder, jetzt muss ich das Klischee benutzen, von Ossis gehört habe. Also im Westen, das sind die Geschäftemacher und notgedrungen, das hast du ja gar nicht wertend gemeint, und im Osten sind die Idealisten. Wir haben doch oft das Gefühl gehabt, also wenn Leute von euch rüberkommen, ihr macht uns erstmal den Frühkapitalismus vor. Und ich musste manchmal, guten Freunden ist mir der Satz gegenüber rausgerutscht, hier leben auch Menschen im Westen, die zum Beispiel Ideale haben. Meistens sind sie oft weit schlechter gestellt als bei euch, die Schriftsteller. Denn das muss man ja sagen, der Schriftstellerverband der DDR, das ist ja absolut feudal. Wir treffen uns in irgendwelchen DGB-Baracken. Und ich sehe hier diese Gästehäuser, die Pensionen, die ihr kriegt und so weiter, da kann man ja wirklich nur neidisch werden. Und es sind ja auch viele von uns, und ich finde mit gutem Recht, auf euch, vor allen Dingen auf die, die kamen, neidisch gewesen, weil eben dieser Bedeutungsvorsprung da war. Ich komme aus der DDR, da war immer ein politischer Vorsprung da. Es gab doch bei uns und gibt Leute, oder es gab sie, die waren doch neidisch auf die Schriftsteller in der DDR, die für einen frechen Satz ins Gefängnis kamen. Die Folgerung war nämlich die, man hat gesagt, ja, da wird die Literatur wenigstens noch ernst genommen. Ich kann ja hier schreiben, was ich will, und es hat überhaupt keine Wirkung.
Frau Boll. Ich habe vor ein paar Tagen eine Karte bekommen von einer mir sehr lieben Autorin, auch in der DDR lebend, die mir schrieb, sie empfindet es als blanken Hohn, dass die DDR-Literatur jetzt angeherrscht wird, nun endlich Trauerarbeit zu leisten. Und als ich das las, musste ich tatsächlich laut lachen, weil ich daran dachte, dass nach jedem meiner Bücher mir vorgeworfen wurde, dass es also ja viel zu traurig sei und das Positive und Optimistische in ihm fehle. Weil nämlich jedes dieser Bücher neben vielem anderen auch Schmerz ausgedrückt hat über das, was ich in dieser Phase meines Lebens eben als unerfüllte Sehnsucht empfand. Also ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein unheimliches Gefühl und ich hoffe, es trügt mich, ich hoffe sehr, es trügt mich, dass wir in einer gewissen Zeitschleife leben. Ich weiß nicht genau, welche Jahre ich dafür angeben soll, als sozusagen den Treffpunkt dieser Schleife. Jedenfalls hat mich dieses Gefühl ganz tief erfasst, als ich an den Gräbern von Brecht und Weigel stand mit den großen Aufschriften darauf mit der Beschmierung Juden raus. Und mir ist nicht erst dort natürlich, aber ganz stark bewusst geworden, genau diesem müssen wir uns in schonungsloser Selbstbefragung stellen, wie das möglich ist. Wie ist das gekommen? Wo ist das in dieser, ich weiß es nicht, ob es in diesem Fall vielleicht ein Westberliner Schmierer war, aber es kann auf alle Fälle jemand gewesen sein, der hier in der DDR gelebt hat, groß geworden ist und so weiter. Und ich habe mich ja damit mit solchen Menschen schon auseinandergesetzt. Und das ist eine, finde ich, der schonungslosen Selbstbefragung, der wir uns stellen müssen, weil wir uns da sehr oft, ich auch, also einfach auch einem Selbstbetrug hingegeben haben und nicht gesehen haben, was unter bestimmten mir doch noch in bestimmter Maße produktiv erscheinenden Strukturen, was sich dort schon gebildet hatte. Und wenn von Nostalgie die Rede ist, also da muss ich schon mal sagen, die Nostalgie, die DDR betreffend, die ist mir noch in der DDR ausgetrieben worden, und zwar gründlich. Also was jetzt die zurückliegende DDR als DDR in ihren Strukturen betrifft. Und trotzdem empfinde ich sehr großen Schmerz und sehr große Trauer in diesen Monaten. Ich kann sicher nicht alle Komponenten nennen, aus denen er sich zusammensetzt. Einige weiß ich. Zum Beispiel die, dass diejenigen Kräfte, die eben noch solche produktiven Strukturen und Ansätze zu Wege gebracht haben im Herbst 89, dass die sich als zu schwach erwiesen haben in der DDR, wie immer sie dann heißen möge. Es geht mir nicht darum, dass es eine intakte oder noch als Staat existierende DDR hätte sein sollen, sondern dass sie überhaupt nicht imstande gewesen, nicht stark genug gewesen sind, also mehr heute unser Leben und unser Miteinanderleben zu bestimmen. Denn was wir jetzt erleben, ist eine, nach meiner Beobachtung, eine sehr starke Desolidarisierung. Es ist nicht anders möglich in einem derartigen katastrophalen Zusammenbruch, um den es sich ja handelt. Und ich glaube auch nicht, dass es sich damals um eine Revolution gehandelt hat, sondern nach meiner Ansicht hat es sich gehandelt um eine Volkserhebung, die münden musste in diesem Zusammenbruch. Und in diesem Zusammenbruch natürlich wird jetzt sehr vieles hineingerissen. Und das ist etwas, was zum Beispiel ein Teil meiner Trauer jetzt, dass wir alle nicht stark genug waren, stark meine ich jetzt natürlich nicht im Sinne von Muskelstärke, sondern dass unsere geistige Potenz nicht ausgereicht hat, das sozusagen so weit doch zu übertragen, dass Menschen sich daraus etwas Kraft nehmen konnten. Das haben wir nicht geschafft. Das ist ein ganz schweres kollektives Versagen. Und ich glaube schon, dass das die Trauer und auch Reue und Scham wert ist. Und ich glaube schon, dass man damit sich auseinandersetzen muss und dass das doch eine gewisse Zeit lang noch bei bestimmten DDR-Autoren einen etwas anderen Ton wahrscheinlich hervorbringen wird, als bei den Autoren deutscher Sprache, die diese Erfahrung nicht mit uns teilen. Übrigens auch nicht die positive Erfahrung, die ich vielleicht zuerst hätte nennen sollen, dass es eben diese Erhebung gegeben hat. Und ich weiß jetzt, wie wichtig es für mich war, hier zu bleiben, nachdem ich das erleben konnte.
Bei uns geht das Gerücht um, sage ich mal vorsichtig, die DDR-Literatur, die uns interessiert und interessiert hat, sei immer eine Literatur gewesen, die an dem Projekt Utopie gearbeitet habe.
Ich glaube eigentlich nicht, dass die Literatur Utopien braucht. Man muss nicht eine Utopie anhängen, um schreiben zu können. Eher braucht die Literatur Utopien, um sie zersetzen zu können. Und das große Problem, was jetzt entstanden ist, ist ja, dass ihr keine Utopie mehr gegenübersteht. Das ist ja ein ungeheurer Verlust auch.
Jurek Becker?
Ich würde gerne von einer Erfahrung sprechen in dem Zusammenhang, die ich als Leser mit Literatur gemacht habe. Wenn ich mir die Frage stelle, was für Literatur mir wichtig ist und ob diese Literatur eine Gemeinsamkeit hat, komme ich zu dem Schluss, mich hat immer die Literatur mehr beschäftigt und mehr berührt, in der ein Autor von einer Unzufriedenheit geredet hat, von einem Unbehagen, von einem Unglück, von einem sich nicht abfinden wollen mit etwas, das ist. Das können Sie Utopie nennen. In dem Maße, wie Literatur aufhört, diese Forderung zu erfüllen, trivialisiert sie sich. Wenn Autoren von ihrem Wohlbehagen schreiben, von ihrer Zufriedenheit mit etwas, geraten sie in diese Gefahr. In dieser Gefahr scheint mir Literatur heute zu sein, aber eigentlich scheint mir Literatur immer in dieser Gefahr gewesen zu sein, nur die heutige ist mir näher.
Christa Wolf, auch einen Satz.
Ja, einen Satz nur. Ich möchte nur mal ganz bescheiden darauf hinweisen, dass die wörtliche Übersetzung von Utopie ist kein Ort nirgends.